Ja, herzlich willkommen zu Was für Zeiten, Richtling plus eins. Was ist eins? Ein immer wieder wechselnder Gast. Es ist die zweite Folge von meinem Podcast. Was ist Podcast? Ja, was für die, die es nicht wissen, das sagte man früher, Kaffeekränzchen oder Stammtisch. In meinem Stammtisch reden wir also, wie der Titel schon sagt, über die Zeiten, die uns belasten und belästigen, in denen man nicht mehr weiß, was ist wichtiger, Klima oder Krieg, und lohnt es sich überhaupt, dass wir bei diesem Schuldenberg und der Schere zwischen Arm und Reich überhaupt uns noch aufregen über Trump und was geht uns die Ukraine an oder ist sie doch wichtiger als das Klima und können wir das Klima überhaupt retten, und das wollen wir alles durchhecheln und analysieren und belächeln und fragmentieren. Was ist das? Zerlegen, ja? Also das Problem der Welt in Einzelteile zu zerlegen, damit wir wenigstens einen Teil davon verstehen und ein bisschen Distanz kriegen dazu, was am besten natürlich gelingt mit Ironie und auch Sarkasmus. Was ist das? Gespött. Dazu habe ich heute einen idealen Gast, weil er ein Ausbund ist an Gespött und Sarkasmus und Häme und Ironie. Auch an Selbstverulkung natürlich. Es ist der sehr geschätzte Comedian, Analytiker und Kollege Oliver Pollack. Pollack. Ich habe den Fehler absichtlich gemacht, weil ich denke, ich rede in seinem Sinne. Es heißt eben nicht Oliver Pollack. Er legt besonderen Wert auf die Betonung auf der ersten Silbe, auf Po, schon weil ihm offensichtlich die ganze neue Zickigkeit und Empörung und die Beleidigung und Political Correctness am Arsch vorbeigehen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen und guten Tag.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Was für eine Ehre. Ich wusste das gar nicht, dass ich jetzt schon in der zweiten Folge bin, dass du mich direkt eingeladen hast. Vielen Dank.
Ja, gerne. Ich muss dazu sagen, ich kannte deinen Namen, aber ich habe mich nicht viel mit dir beschäftigt. Ich wusste also nicht viel, das habe ich geändert jetzt in der Vorbereitung auf heute. Und ich komme noch später drauf, was mich begeistert. Aber jetzt will ich erstmal sagen, dass wir hier, also du und ich heute, wir beschäftigen uns also gerade gesagt mit den Themen der letzten Zeit. Ein bisschen müssen wir auswählen und sonst verplappern wir uns drei Tage lang. Das Signum der Zeit heute ist ja Ungeduld. Und da muss ich sagen, das ist so, da bin ich super modern, weil ich habe ein paar Talente und kann das eine oder andere ganz gut. Mein größtes Talent ist die Ungeduld. Mein Thema später wird sein, die Beleidigtsein-Kultur. Das passt, glaube ich, ganz gut zu dir. Was ist denn dein Thema, was du heute mitgebracht hast für uns?
Ich glaube, das Hauptthema, also ich wurde ja gebeten, was zu überlegen, wo ich drüber sprechen möchte, ist das Thema Comedy, ne? Und auch gerade, du hast ja gerade in deinem Intro schon drüber gesprochen, dass wie die Welt gerade ist, vielleicht war sie immer schon so, aber wir haben das Gefühl natürlich auch durch Social Media, dass das vielleicht alles viel näher an uns dran ist, als dass es eigentlich ist, aber es ist diese Illusion. Und wie geht man überhaupt damit um? Weil die Wahrheit ist auch, finde ich, wenn man die Welt wirklich fühlen würde, so wie sie ist, die ganzen Kriege, die ganzen Menschen, die sterben und alles, dann müsste man sich ja eigentlich in der Konsequenz umbringen, ne? Ich glaube, dass das Leben an sich halt, glaube ich, eigentlich nur eine permanente Ablenkung vom Leben ist, ne? Dass man lebt, ist nur, dass man sich davon ablenkt, was Leben ist, weil dann wäre man vielleicht traurig. Und ich glaube, dass Humor und Comedy eigentlich existenziell und notwendig sind, um das Leben überhaupt auszuhalten, ne? Und das ist so mein Thema, dass ich Humor beziehungsweise Comedy mitbringe und die Frage, wofür Humor überhaupt wichtig ist, ne, in unserem Leben, und ist ja auch dein Thema, ne?
Kann man ja absolut sagen. Ja, da fang mal an. Es ist, wenn du sagst, so die Welt wahrzunehmen, ich denke immer, es ist, weißt du, es gibt ja einen berühmten Satz, ich bin meine Welt. Also wenn man die Welt ein bisschen reduziert auf sich selber, was leider auch nicht, was auch sehr viel stattfindet im Egoismus natürlich und in der Solifizierung, also diese sich zu konzentrieren nur auf was Smartphone und auf die Leute im Netz. Wenn man hochguckt, denkt man, ach Gott, die Leute gibt's ja auch alle recht in echt und so. Also die Welt wird ein bisschen enger. Trotzdem sollte sie nicht zu weit sein, weil sonst hast du zurecht, sonst bringen sich die Leute wirklich um. Wenn du die ganzen Katastrophen so wahrnimmst, wie sie sind, muss man ausblenden für seine Welt, denke ich. Sonst kommt man da nicht weiter. Und Comedy ist hilfreich. Ich erlebe es gerade auch bei tragischen Fällen, wo du dann einfach das nur brechen kannst, bei ganz persönlichen tragischen Fällen, wenn du auch irgendwie ein Lachen zulässt zwischendrin, ne?
Naja, findest du nicht? Nehmen wir einfach mal so ein Beispiel. Mein Vater war gestorben, ist fast auf den Tag genau 10 Jahre her. Und ja. Dann ist es so, mein Vater war jüdischen Glaubens, der wurde auf dem jüdischen Friedhof in Aschendorf bei Papenburg beerdigt. Und da war es so, das gibt diesen Brauch, ich weiß gar nicht genau, warum das so ist. Da ist dann dieser Sandhaufen, wo das Grab halt so leer, damit der Sand, der da aus dem, du weißt schon, ausgehoben wurde. Und dann muss man mit so einer Schaufel oder mit der Hand 3-mal so Sand reinwerfen. Das hat ein Ritual, eine Bedeutung. Ne?
Ich weiß, bei Katholiken und Evangelien ist es halt Erde und Blumen. Aber gut, okay. Mm.
Genau. Und dann war das so, dass der Letzte, der dahin ging, um das zu machen, das Ritual, war dann der beste Freund von meinem Vater, der Moslem ist. Und da stand dann noch die große Schaufel. Und aus irgendeinem Grund dachte er muss jetzt das Grab zuschaufeln. Ne? Und dann war das natürlich so ein sehr trauriger Moment. Und meine Mutter sah das nur aus dem Augenwinkel und sie so, Oliver, bitte. Und dann musste ich hin und ganz sanft die Schaufel, ist alles okay. Und das meine ich, wie du gerade auch lachst. Ne? Das ist natürlich traurig, die Beerdigung, dein Vater und alles. Aber es gibt dann trotzdem diesen lustigen Moment in dem Moment ne, dort. Und das hatte ich auch zum Beispiel, als meine Tante letztes Jahr verstorben ist, die Schwester von meinem Vater mit 97 Jahren in New York, da bin ich noch ins Flugzeug gestiegen, da hieß es, die öffnet die Augen schon nicht mehr. Und dann stand ich da, sie war verkabelt, ne, schon auf der Hospizstation und die öffnete die Augen nicht mehr. Und die Pflegerin sagte auch, Oliver, da passiert nichts mehr. Und irgendwie will man das ja nicht wahrhaben. Ist ja der Mensch, die Hoffnung. Ne? Man denkt ja vielleicht doch, und aber auch egoistisch eigentlich von mir. Und dann dachte ich, ich muss jetzt irgendwas machen. Und ich schwöre dir, die liebte Casino, meine Tante. Ne? Dann stand ich da alleine in dem Zimmer, nahm ihre Hand und schrie sie fast schon an, stampfte auf den Krankenhaus und sagte, Tante Ilse, ich bin doch extra aus Berlin gekommen. Wir gehen doch heute Abend ins Casino. Und ich schwöre dir, bing. Ne, und das war dann so lustig, ne? Weißt du, was ich meine? Es war tief traurig, aber auch schön, ne? Und lustig. Und ich glaube, das hängt halt irgendwo zusammen. Und ich glaube eben, dass es wichtig ist, dass wir das auch zulassen, ne? Und dass man nicht immer denkt, oh, auf der diese Gefühle sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Du kennst das doch auch, Matthias. Kennst du das, wenn man so lacht, dass man irgendwann anfängt zu weinen?
Ja. Ne?
Du kennst ja auch, das ist ja, ich glaube, dass es kein Zufall ist.
Ja, es gibt wirklich, ich habe ähnliche Situationen jetzt gerade auch, ein paar gute Freunde sind gestorben oder sind gerade gestorben und dann ging es für mich darum, irgendwie rauszukriegen, wann ist jetzt die Beerdigung? Und ich habe einen Freund von mir gefragt, wie früher war das innerhalb von 3 Tagen, da mussten die unter die Erde, mein Vater ist gestorben am Dienstag, am Freitag war schon die Beerdigung, heute ist das eben nicht so, es gibt Kühlhäuser und so weiter. Und dann fragte ich meinen Freund, sag mal, wie ist denn das, wann ist denn, dein Vater war dann und dann gestorben, wann ist er denn dann, wie lange hat es denn gedauert, bis er beerdigt, wann ist denn dann die Beerdigung gewesen? Da sagt er, danach. Und da kannst du das Lachen nicht unterdrücken, so traurig es ist. Und du brauchst das, um zu beruhigen. Und so muss man auch, so muss es natürlich auch mit der ganzen Tragik der Weltpolitik und der Veränderung in der Weltpolitik sein, dass du das anders nur nicht brechen kannst als durch Comedy und Humor.
Absolut. Und manchmal will man gar nichts. Dann hatte ich auch, es gibt ja immer eine Person, finde ich, ne, wenn dann so man zusammensitzt und man trauert, die übertreibt. Ne? Also wirklich, bei mir war das die Tante aus Russland, die dann nur, warum nicht ich? Und ich dachte mir dann kurz echt, stimmt eigentlich, warum eigentlich nicht du? Weißt du, weißt du, die Leute fragen dich ja wahrscheinlich als Comedian, als Kabarettist manchmal auch, wo nimmst du die ganzen Sachen her? Es ist oft einfach die Realität.
Es ist gar nicht so, dass man sich irgendwas, sondern
die Welt ist ja teilweise einfach komplett irre, Ne? Ja, also das, ja. Dass du musst dir manchmal gar nichts, was du gerade auch mit Geduld, ist auch wirklich ein großes Thema in der heutigen Zeit, weil wir ja so schnell alles verfügbar haben, dass plötzlich die Geduldsspanne, also wenn, ich sehe manchmal so Jugendliche, wenn das Internet bei Starbucks ausfällt, ne, da sind die kurz davor, psychisch gebrochen zu sein, als ob die 7 Jahre in russischer Gefangenschaft waren. Ne? Ja, die sind am Ende, ne? Die zittern mit ihrem Becher, du willst schon den Notarzt rufen, ne? Das meine ich ja. Ich muss aber da zu fairerweise sagen, man ist immer sehr gut da drin. Andere, ich habe das selber auch, ne? Ich bin auch komplett ungeduldig.
Ich sage dir, du bist, wir dürfen das verraten, du bist zu spät gekommen, ich bin hier schier ausgerastet. Die 4 Minuten konnte ich hier nicht aushalten, bis du da warst. Na, wir kommen, ja, die Musik heißt, wir müssen zum anderen Thema kommen. Das heißt, ich habe noch so viel zu dir zu sagen, aber das mache ich gleich. Und es war das,
ich habe mich ein bisschen erschrocken gerade. Ich dachte, irgendwie ist hier ein EKG-Gerät und mein Puls steigt gerade und ich bin kurz davor, abgeholt zu werden. Ja,
jetzt ist das ganz ist schon, aus. Jetzt müssen wir abbrechen. Also, jetzt kommen wir zum nächsten, wenn wir schon von der heutigen Zeit reden. Die Musik endet auch wieder nicht. Also, jetzt sind wir durch. Also ich kann mich dagegen nicht wehren, das wird einfach automatisch eingespielt. Mitten im Text sage ich mal, das kommt mir vor, wie, weißt du, wenn du im Restaurant bist und bist gerade an einer Pointe, hier kommt der Kellner, darf's noch ein Bier sein? Und so haben wir, die Musik wird reingehauen, mitten in der Pointe kriege ich auch den Vogel. Also egal. Jedenfalls, wenn wir schon bei dieser Zeit, es gibt ja so viele Unterstellung, ganz vorneweg ist ja Trump und so weiter, von Fake News. Und die Frage ist natürlich, ich habe hier so ein paar Zettel aufgeschrieben bekommen. Das gibt so, man nennt das Spiel, nicht wahr? Und ich soll dir ein paar Sachen vorlesen und du sollst mir sagen, ob das ein Fake News ist oder nicht. Und zwar, pass auf, Entscheidung am Verwaltungsgericht Trier, Käse nach LKW-Unfall gestohlen, der Polizist wird entlassen. Ist das echt oder ist es eine Fake News oder ist es richtig?
Moment, warte. Also ein Laster ist verunglückt mit einer Ladung Käse.
Und einer hat das gestohlen.
Ja.
Und der Polizist wird dann entlassen. Der Polizist wird entlassen?
Aber warum soll er das? Also das ist ja wirklich...
ich finde es auch etwas wirre, muss ich ehrlich sagen. Wirr. Soll ich mal gucken, ob es stimmt? Wir entscheiden uns
aber
jetzt mal
nicht.
Aber
ich muss jetzt, weil Sie sehen uns ja nicht, die Zuhörer und Zuhörerinnen. Also Matthias Riedling ist nüchtern und das stand da wirklich auf dem Zettel.
Genau, absolut. Also, es heißt hier SWR vom 9. Februar 2024. Es ist wahr, pass auf, im September 19 hat ein Polizist aus der Pfalz rund 180 Kilogramm Käse nach einem Verkehrsunfall mitgenommen. Dabei trug er Uniform. So, das ist das Geheimnis.
Keine Fake News. Das klingt sehr realistisch.
Ist richtig. Durch den Diebstahl habe dem Ansehen der Polizei sehr geschadet, befand das Gericht und daher die Entlassung. 20 Sekunden zu früh, Bahngesellschaft in Tokio entschuldigt sich. Ist das eine Fake News?
Nein, das ist echt.
Das ist tatsächlich echt. Und weißt du warum? Dasselbe hätte auch für die, also ich würde sagen, es ist echt, das gibt auch für die Schweiz. Wenn du in der Schweiz in Zürich am Bahnhof stehst.
Ich weiß,
dann
die kommen 3 Minuten, jeder Zug ist 3
nach
Minuten
einer
zu
Minute,
früh.
Nach einer Minute sagt er, wir entschuldigen uns, der Zug aus Basel ist eine Minute zu spät. Aber
die sind immer 3 Minuten zu früh in der Schweiz. Ich war mal mit einer Schweizerin zusammen und da bin ich da viel, aber Schweizer Züge überhaupt super. Ne?
Unglaublich, ja. Also es ist wahr und die Rush Hour, das müssen wir ja gar nicht erwähnen. Das muss ich nicht begründen. Keine Absicht, Waldorfschüler lösen internationalen TikTok-Tanztrend aus.
Glaube ich auch, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Rhein-Neckar-Zeitung vom 2025. Falsch ist falsch. Seltene Kurzuhrmaus verhindert Testbetrieb. Stuttgart 21 kann frühestens 2028 an den Start. Das sage ich dir aus eigener Erfahrung, weil ich lebe ja hier in Stuttgart. Das ist hundertprozentig richtig. Die haben schon wegen irgendwelchen Läusen und irgendwelchen Käfern das alles nicht möglich gemacht. Also, was sagst du?
Also, ich würde verstehen, wenn einmal die Woche mindestens jemand in Stuttgart Amok laufen würde, weil wirklich nicht, dass ich das für gutheißen würde, aber ich war selbst da und ich bin ja nur einmal da zum Auftreten, aber ich muss sagen, dann habe ich an diese Menschen gedacht, die da pendeln müssen, jeden Tag, und das ist echt, das ist wie der Auszug aus Ägypten, echt vom Regionalexpress, um aus diesem Bahnhof da rauszufinden. Das ist schon wirklich respektlos den Menschen gegenüber. Also, dass man das irgendwie so hätte planen können, das ist irgendwie, das ist ultra hart. Also,
das ist gnadenlos. Ich sage dir ehrlich, Stuttgart ist ja nach Budapest die Stadt mit den meisten Mineralquellen. Und ich hoffe immer, dass irgendwie eine Mineralquelle angestochen wird durch diese Bohrungen am Stuttgarter Bahnhof, dass die ganze Innenstadt unter Wasser steht. Das wäre ein Riesenfreibad, wäre wunderbar und alles wäre gelöst. So. Also es gibt so ein paar Punkte, die ich interessant finde. Du kannst mal einen Moment dich zurücklehnen. Das wäre zum Beispiel, also wir haben erfahren, die Welt erwärmt sich schneller. Das heißt, Eisberge schmelzen und Wasser steigt und Millionen gehen früher drauf. Und da ist die Frage halt natürlich, lohnt es sich noch, sich um die anderen Dinge zu kümmern, wie Krieg und Ukraine und Trump und was. Und die Frage ist dann, sollten wir nicht Kohle und Öl schneller verbrauchen, damit es schneller geht für uns? Das Zweite ist, Jens Spahn hat Social Media verglichen mit Heroin. Also hängen wir an der Smartphone-Nadel und dann ist halt die Frage, warum, was ist da so schlimm dran? Also wer glotzt, kifft nicht, der sieht nicht mal die Fußgängerampel.
Darf ich dich was fragen?
Ja.
Interessiert dich das wirklich, was Jens Spahn sagt so?
Nein, aber
nicht. So allgemein. Weil ich wollte nur darauf reagieren, weil das ist ein gutes Beispiel. Das ist doch irgendwie jemand, der, finde ich, so realitätsfern ist.
Das stimmt.
Und wo ich dann immer nur denke, warum gibt man solchen Menschen überhaupt, wie jetzt hier auch, überhaupt eine Aufmerksamkeit, weil es doch wirklich für die Welt total scheißegal ist, was so ein Typ denkt, ne? Sorry,
hast du völlig gut. Ich bin dankbar drum. Du hast völlig recht.
Weil es gibt ja wirklich wichtige Sachen in der Welt, ne? Wo man denkt, ja. Und ich denke, oft so reingeschissen, auch wie der gesprochen hat über Menschen weiß ich nicht.
Deswegen habe ich habe es nicht wegen Mensch Jens Spahn, sondern einfach der Vergleich mit Heroin. Das ist im Grunde genommen, kannst du ja sagen, wenn er es so begreift oder wenn er es so dann ist eigentlich das Smartphone das Methadon der Neuzeit. Weißt du, denn davon wärst du nicht.
Okay, ich habe eine Frage an dich zu dem Thema.
Ja.
Wenn du jetzt hier entscheiden dürftest, du, Matthias Richling, Internet anlassen oder abstellen? Jetzt. Direkt.
Komplett?
Ja, komplett.
Ja, lieber, das ist eine gute Frage.
Ich weiß, habe ich ja gestellt. Nee, aber sag jetzt, darfst nicht lange überlegen. Jetzt darfst du entscheiden, wir stellen das Internet ab oder
nein, es ist Sinn. Nein, nein.
Ich würde sagen ja.
Ach, tatsächlich?
Ja, weil ich glaube, für die seelische Hygiene und so. Es hat natürlich gute Sachen und alles, ne? Aber ich glaube, dass es mehr Negatives hat und uns total entfremdet von uns, von unserer Wurzel und dem, weil du ja vorhin auch zweimal diese Witzchen gemacht hast mit, ja, wir merken ja gar nicht mehr, was um uns rum passiert, weil wir auf unser Handy schauen. Und ich glaube schon, dass wir durch die, auch KI, durch das total entmenschlicht werden und vieles auch abgeben und gar nicht mehr so bei uns sind, ne, und eher so Sklaven von diesem Ganzen, was am Ende natürlich wirtschaftlich total benutzt wird. Deswegen glaube ich schon, für eine Ruhe und für eine Erdung und die Festigung der eigenen Wurzel wäre es im Kern eigentlich besser, wenn wir sagen würden, Internet aus, ne?
Du hast völlig recht. Ich habe mir halt gleichzeitig überlegt, wie ist es möglich und wie lässt sich das durch? Also wenn das Internet aus... Die Veränderung in der Gesellschaft ist exorbitant, weil diese Superkontrolle das Internet, du weißt, also neulich hat mir mein Mitarbeiter gesagt, ja, ich krieg dann dauernd das und zugemailt und das krieg, die wissen alles von dir, ja, kannst du gar nicht, das geht mir wahnsinnig auf die Nerven, aber wenn du, ja, ich habe einen Schritt weiter gedacht, wie wäre es möglich? Also,
weil
das
stimmt
ist halt,
ja schon, wie der Jens, jetzt sage ich selber, Jens Spahn sagt, wir sind ja abhängig von diesen, also ich auch, ich habe eine totale Internetabhängigkeit und das Problem ist nur, dann stehst du halt morgens auf, ne? Und dann wirst du ja schon 10 Minuten bist du drin bombardiert, wie so eine digitale Bukake, die auf dich einspritzt quasi und wo du schon gar nicht erstmal aufstehst in Ruhe, sondern schon TikTok im Kopf hast eigentlich, ne? Und du bist schon komplett. Ja, ja. Und ich glaube schon, dass es sehr schon schwer ist, sich dem manchmal zu entziehen, weil man sich so auch daran gewöhnt hat. Ich glaube nur im Kern, dass es oft nicht so gut tut.
Also nicht so gut tut, ist sehr harmlos ausgedrückt, das muss man wirklich sagen.
Aber ich dachte mir SWR, deswegen. Ich habe schon so viele schlimme Sachen jetzt gesagt in den letzten 5 Minuten.
Du sagst, also gut, dann im Grunde können wir es dann auflösen. Dann machen wir noch ein paar News, die wirklich wichtig waren.
Entschuldigung, dass ich dich so unterbrochen habe.
Nee, das ist mir viel lieber, als wenn ich das alles runterbete. Weißt du, was interessant? Ach so, das wäre vielleicht auch interessant. Weil im Gesamtzusammenhang, auch gerade in der ganzen Entwicklung, die Winterzeit kommt ja jetzt, also wird wieder umgestellt, die ganzen Uhren und so weiter. Obwohl man schon vor, was ich weiß, lang ist her, 7 Jahren entschlossen hat, auf EU-Ebene die Zeit zurückzudrehen, auf die Zeit vor der Zeitumstellung. Und dann habe ich mir gedacht, es ist insofern wichtig, es hat ja auch politische Möglichkeiten, wo es in Europa ja viele auch gibt, die die Zeit gern zurückdrehen wollen auf die Zeit vor 1945. Dann ganz aktuell ist natürlich Jane Goodall ist tot, das heißt, die ist ja die berühmte Primatenforscherin, das heißt die
Frau, die mit den Affen gelebt hat und
das heißt die Biografie über Donald Trump
wurde eigentlich nicht vollendet. Aber wie du auch gehört hast, eigentlich ihr Lieblingstier, weißt du, hast du auch gehört, waren gar nicht die Affen, ne?
Donald Trump.
Nein, ihr Lieblingstier war Hunde.
Ach so, tatsächlich.
Hat sie in einer Talkshow, ich glaube bei Colbert war sie bei Colbert, und da hat sie gesagt, dass ihre Lieblingstiere eigentlich Hunde sind, weil Hunde wirklich dich einfach pur lieben.
Sehr schön. Ja, was haben wir noch? Was wäre noch wichtig? Also wir kommen ja gleich zu meinem Thema. Robbie Williams passt auch im Grunde zu dieser Zeit. Sein Konzert ist abgesagt worden in Istanbul von den türkischen Behörden. Und warum? Weil seine Frau, die mit dem Konzert ja, glaube ich, gar nichts zu tun hat, Jüdin ist. Und da muss ich sagen, das passt dann doch wieder in die Zeit, wo Rechtspopulisten so nach vorne stürmen. Dann darf natürlich auch das Signum der Nazis nicht verloren gehen, sippenhaft nämlich. Aber gut. Das war diese Geschichte. Ich weiß gar nicht, mein Thema heute, mein Thema wäre diese, kam drauf, weil ich halt einiges angeschaut habe von dieser Beleidigtsein-Kultur. Dieses sich empören über alles, was man darf ja bestimmte Sachen nicht sagen, also du darfst nicht mehr sagen, das Gemüse ist Ungar, da kommt der Orban um die Ecke, oder du darfst beim Pokern darfst du nicht mehr Türken, da kommt der Erdogan und den gelben Sack kannst du auch nicht mehr nennen, weil vielleicht ist ein alter Chinese um die Ecke. Muslime kann man nicht mehr Sparschweine schenken, und also Sprache wird ja immer mehr verhunzt, muss man sagen. Das hat angefangen damals mit diesem, das ist jetzt immer noch im Grunde mit diesem, das Innen dranhängen und so weiter, und dieses, also diese, die Frage ist natürlich immer, was mich beschäftigt hat, war der Vorwurf, das sind Minderheitenwitze. Ne? Du hast es wunderbar in einem Programm gesagt, dass du, ich will, keine Angst, ich will das nicht vorwegnehmen, was dein Markus Lanz. Du bist Markus Lanz, macht das immer so. Der fragt ja immer, lässt die Gäste ausfragen vorher, und dann packt er sich die besten Pointen zusammen und verbrät die in einer Gastvorstellung 1,5 Minuten vorher, und die Gäste sitzen da. Und so, was soll ich jetzt noch sagen? Also das nicht, aber mich hat erinnert, dass du gesagt hast, so, du machst keine Witze mehr über Frauen und über Schwule und über was, weil die alle immer kommen, fühlen sich beleidigt. Du machst nur noch Witze über Pädophile, da kommt keiner und beschwert sich.
Nee, da weißt du, da kommt keiner nach der Show und sagt, das hat mich verletzt. Aber ich glaube, du, wenn ich darauf eingehen darf, du hast gerade zwei Sachen gesagt, die Leute sind so sensibel, so leicht verletzt. Und dann hast du gesagt, ja, mal so ein bisschen auch ironisch hast du gesagt, ja, man darf das nicht mehr sagen, das nicht mehr sagen, das nicht mehr sagen. Ich finde, es gibt schon bestimmte Sachen, wenn schwarze Menschen sagen, ich möchte nicht, dass das N-Wort benutzt wird, dann finde ich, ist das total einfach zu sagen, ja, okay, wir benutzen das nicht mehr, weil wenn das offensichtlich jemanden verletzt, weil es wurde ja nie benutzt damals in einem guten, positiven Sinne, dann finde ich das schon richtig, dass man sagt, okay, wir benutzen das nicht mehr, ne? Aber es gibt das ist ja total ausgeufert, ne? Dass dann plötzlich die absurdesten Forderungen kommen, und da gehe ich dann mit, dass man manchmal irgendwann sagt, ey Leute, das kein Witz, den ich hier grundsätzlich auf der Bühne mache, ja, ist härter als die Realität da draußen gerade, und wir machen Gags, genau. Ne? Und natürlich Witze gehen über Grenzen und so, das ist eine Sache, aber ich glaube, das andere mit diesem Wording, das ist ja, es gibt da so ein paar Sachen, da gehe ich auch total mit, und bei ein paar Sachen sage ich auch, ey Leute, weil am Ende war es in den letzten Jahren so, wenn so woke Leute irgendwie entscheiden dürfen, wie ein Witz funktioniert, dann würde ein Witz so gehen: Christen, Moslem und Jude gehen in eine Bar und sie haben eine gute Zeit.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also darum geht's ja, darum geht's ja, es geht ja auch um Vorurteile, Ressentiments und die auch zu durchbrechen. Und aber ich finde, da fängt ja genau das Problem an. Ich bin zum Beispiel kein Kabarettist, ich mag Kabarett auch überhaupt nicht. Es ist nicht, wenn ich so sage, ist nicht so meine Form, weil es sowas Moralisches hat. Ich mag halt Comedy, weil Comedy, da geht's primär drum, ne? Ums Lachen, um auch dieses Gefühl des Lachens etwas zu entladen, ne, dass sich der Schließmuskel auch mal entspannt, dass man einfach lacht und nicht mehr nachdenkt, wie du jetzt auch hier einfach so, ne? Und ich finde, es gibt ja diese, da wird gerne was vermischt mit Comedy und mit diesen anderen Sachen, ne, mit Rassismus und so, das N-Wort und so, und ich finde, das gilt es grundsätzlich zu diskutieren, aber es sind zwei verschiedene Diskussionen, glaube ich. Ich war mal in Amerika in einem Podcast bei meinem Freund Godfrey. Godfrey ist aus Chicago, seine Eltern kommen aus Nigeria, und da war eine andere Frau, die war auch schwarz, und die beiden haben darüber gestritten, ob man, weil Schwarze das Wort ja selber benutzen, ne? Und dann war die Frage, die zwei Positionen, dass Godfrey zum Beispiel sagte: Ey, pass auf, ich finde, wenn wir nicht wollen, dass das Wort benutzt wird, dass die Leute das Wort nicht benutzen, dann sollten wir selber es auch nicht sagen. Ich sag es auch nicht so. Und sie sagte: Nee, wir dürfen das sagen. Und ich finde, trotzdem ist das nichts, was wir als Weiße, finde ich, verhandeln sollten, sondern da ist dann das Entscheiden die halt selbst. Und gleichzeitig kann man natürlich drüber nachdenken, ne? Weil ich hatte auch eine Geschichte erzählt bei ihm im Podcast, wo ich das N-Wort benutzt hatte, um jemanden zu zitieren. Und dann rief mich Godfrey lachend eine Woche später an und sagte: Ey, Oliver, du hast das Wort benutzt. Ich so: Ja, ich wollte ja nur was zitieren, wo es gegen Rassismus ging. Und dann sagte er, aber zu mir: Komm doch nochmal in den Podcast und dann reden wir über dieses Thema. Und dann bin ich nochmal dahin gegangen und dann haben wir darüber gesprochen, und es war cool. Und ich finde, das sollte auch der Weg sein, oft, dass man mehr miteinander redet, also wenn es Missverständnisse gibt, als wenn man jemanden jetzt sofort zerstört und sagt: Ah, das ist ein Rassist, das ist ein Schwein, das ist ein Hurensohn, der sollte sterben. Und das fehlt heute auch, aber das ist natürlich auch die Aufmerksamkeitsökonomie, die wir haben, weil das bringt ja oft auch Klicks, ne?
Ja. Apropos Klicks, das nächste, was mich interessiert, du hast ein, bei deiner ganzen Drastik und das alles umzugehen, sag mal, du hast ein Buch geschrieben, das klingt sehr wissenschaftlich, so gegen Judenhass. Warum hast du es nicht genannt für Judenhass?
Da würde ich auf jeden Fall mehr Geld mitmachen jetzt gerade. Ja, da könnte ich richtig, also, gute Idee eigentlich. Danke, Matthias.
Ja, bitteschön, gerne. Es ist ja auffällig, ich habe ja mehrere Sachen von dir angeguckt, also wenn es nicht um Juden geht, geht es vor allen Dingen natürlich um Ficken und Onanieren, also was schon ein, also ist schon, also wenn man mehrere Sachen von dir anschaut, und dann sind es meistens diese 10 Minuten auf YouTube oder ist es auf YouPorn, ich weiß gar nicht, dann denkt man, nicht schon wieder, und dann, es ist so wie mit diesem Furzkissen, weißt du, dann denkt man, nicht schon wieder, und dann geht es doch drauf, dann lacht man sich doch kaputt, aber man muss sagen, ich komme aus dem Lachen nicht raus bei dir, und das ist meine Frage jetzt. Ich werde ja oft, zu mir wird oft gesagt, ja, zu dir kommen ja nur Leute, die so denken wie du. Wenn ich das hochrechne, kommen auch nur Leute zu dir in die Show, die während der Show onanieren?
Ich würde es mir wünschen, dass mal der eine oder andere, aber ich muss sagen, ich gehe ja jetzt auf Tour mit meiner neuen Show, die auch Comedy heißt, aber es gibt am Ende etwas, ich will nicht zu viel verraten, aber ich habe jetzt zum ersten Mal so eine Testshow am Wochenende gespielt in Essen, und da war es so, dass ich mindestens 6 oder 7 Leute im Publikum sah bei der letzten Geschichte, die ich erzähle. Es geht auch um meine Tante, die letzte Verständnis, die mit Taschentüchern wirklich da saßen und sehr gerührt waren. Also
lass
es geht
dich
nicht
irritieren.
Aber ich habe nicht am Sterbebett meiner Tante onaniert, kann ich dich beruhigen. Erst als sie eingeschlafen war.
Ich verstehe. Etwas muss ich noch unterbringen, Musik hin oder her. Was ich wirklich geil fand bei dir und was auch einfach so eine Animation für Zuschauer ist, mal selber nachzudenken, was weiß ich noch und was weiß ich nicht mehr. Ich habe zwei Sequenzen gesehen von dir, wo du im Publikum fragst, kennst du den oder das und das? Und die sagt nein. Und du sagst zu der, du bist dumm. Du hast keine Ahnung, du musst eine Ahnung haben, sonst bin ich nur irgendwie ein Jude vor einem Vorhang. So. Und das fand ich wirklich, das ist so wichtig, irgendwie den Leuten mal zu sagen, was sie nicht wissen.
Weil aber diese, das ist doch ein Gag. Das meine ich ja.
Das ist ernst. Doch scheißegal. Das ist einfach, aber trotzdem wird die rausgehen und sagen, ja scheiße, ich bin wirklich, ich muss vielleicht wirklich was tun für meine Allgemeinbildung. Also Gag hin oder her. Da hat der Gag einen unglaublichen Hintergrund. Ich fand das super.
Aber dann hätte doch was mitgegeben dann noch.
Ja, du hast was mitgegeben. Ich fand's toll.
Ja, danke schön.
So, wir kommen jetzt zu einem Spiel sozusagen, wo wir uns fragen, was noch zeitgemäß ist. Ist das noch zeitgemäß? Ja, und dann sag du mir mal, ob das zeitgemäß ist und ich lese dir die zeitgemäße Frage vor und auch die Erklärung vielleicht und dann sag mir, ob du das findest. Sind also Milliardäre noch zeitgemäß? Ja? Milliardäre stehen für Innovation und den Beweis, dass große Ideen enormen Wohlstand schaffen können. Dann gleichzeitig wachsen aber die Zweifel angesichts globaler Verungleichung und politischem Einfluss weniger Superreicher. Also sind Milliardäre noch zeitgemäß?
Ja, ich gar nicht so richtig sagen. Ich finde, da gibt es keine Antwort drauf, weil was soll man dazu sagen? Es ist ja so, wie es ist. Und was zeitgemäß ist, was nicht zeitgemäß ist, es ist eben nicht nur schwarz und weiß. Ich glaube, das müsste man differenzieren. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das Gleichgewicht in der Welt, was Armut und Reichtum angeht, sehr falsch gelagert ist.
Das auf jeden Fall. Also die Frage ist nur, wenn ich das ausführen darf, die Frage ist nur, wenn es weniger Milliardäre gäbe oder sagen wir mal, wenn das Geld der Milliardäre anders verteilt würde, ob es dann tatsächlich weniger Arme gäbe. Also mein Beispiel ist zum Beispiel, es gab vor einigen Jahren, da war Herr Walter Borjans, der war dann SPD-Chef und der hatte die CDs kassiert aus der Schweiz, wo dann rauskam, wie viel Schwarzgeld da liegt und so. Es kamen einige Milliarden dabei raus und er hätte damit sagen können, mit diesen Milliarden machen wir 2000 Kindergärten. Das Geld versickerte irgendwo in irgendwie Schulden, Abzahlungen und so. Man hat nie gehört, was daraus geworden ist. Also mehr Arme haben dadurch kein Geld bekommen. So. Aber gut. Ja. Es sind Schönheitsideale noch zeitgemäß. Ja. Schönheitsideale können Orientierung geben, tatsächlich, ja, Fragezeichen. Erzeugen aber Druck und blenden dann auch Vielfalt aus. In Zeiten sozialer Medien wirken sie oft übermächtig. Also die Frage, sind Schönheitsideale noch zeitgemäß? Aber ich glaube, die Antwort ist dieselbe wie bei den Milliardären.
Ja, weil Schönheit ja auch relativ ist. Was für dich schön ist, kann für mich vielleicht nicht so schön sein und auch umgekehrt. Deswegen ist das, aber was ich, glaube ich, schwierig finde, ist eben, wenn wir das Internet wieder dazu nehmen, Ideale oder Schönheitsideale, dann hast du Annika in Mahlsdorf, die ist 18 Jahre alt, ja, die sitzt in ihrem Zimmer, isst Domino-Pizza, die sieht dann aber Melody, auch 18 Jahre alt, in Dubai auf dem Schiff stehen, im Bikini und sie vergleicht ihren Backstage-Bereich mit der Bühne der anderen, ne? Aber vergisst dabei, dass es ihr Backstage ist und die Bühne des anderen und hechelt dem nach, warum ist die da, warum bin ich nicht hier, aber sieht gar nicht, was sie vielleicht dafür machen musste, dass sie auf dieser Yacht sein kann. Ne? Deswegen, das ist alles auch, da gibt es glaube ich kein Ja und Nein, sondern ja.
Das Gleiche ist noch nur die Frage zu stellen, ist Demokratie noch zeitgemäß? Also ja. Wir wissen Demokratie.
Da würde ich sagen, ja. Auf jeden Fall.
Natürlich, ja. Sie ist nur stark gefährdet, wenn du siehst, mit welcher Begeisterung dann auch in demokratischen Ländern wie Amerika, wie demokratisch ist Amerika?
Ich finde es immer so einfach, dass wir nach Amerika gehen. Lass uns nach Deutschland gehen, bitte. Ich finde, da ist es ganz klar so, wir leben zwar in einer Demokratie und dann heißt es ja auch, aber das muss dann, das ist immer dieser Spruch, ne? Das muss eine Demokratie aber auch aushalten und dann denke ich mir, sehe ich ein bisschen anders. Ich finde mit einem Land, mit der Geschichte wie Deutschland, finde ich, da hätte es Gesetze von Anfang an geben müssen, dass es Parteien wie die Republikaner, NPD, AfD, das gibt's hier nicht mehr aufgrund der Geschichte, Punkt. Und das hätte man regeln müssen damals, dann hätte man jetzt diese Diskussionen auch nicht mehr. Ne? Mhm. Dass man da einfach gesagt hätte, Demokratie ja, aber wir haben hier noch einen speziellen Fall.
Ja, ist richtig, ja.
Also weiß nicht, ob es richtig ist, das ist mein Gedanke dazu, ne? Ob es richtig ist, ist eine...
Die Frage ist, wie sich das dann anders formiert. Also es gibt Untersuchungen vor vielen Jahrzehnten schon, dass es ein rechtsradikales oder rechtsextremes Potenzial gibt unter Wählern von 14% in Frankreich und Deutschland. Und das hatten jahrelang die Republikaner ausgefüllt und die AfD auch. Und das hat sich natürlich jetzt verdoppelt praktisch im Grunde. Und wie man das, ob das mit einer reinen Gesetzesvorlage zu regeln wäre oder ob der Hass der Menschen aufgrund von wirtschaftlichen Ängsten vor allen Dingen, gar nicht mal wirtschaftlichen Notlagen, tatsächlich eindämmbar ist, indem man das verbietet, ist halt die Frage. Ja. Die Suche nach der großen Liebe, ist die noch zeitgemäß?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass das Einzige, was das Leben lebenswert macht und existenziell wichtig ist, Liebe ist. Und ich glaube, die große Liebe, wie uns das durch Filme oder Eltern falsch irgendwie erklärt wurde oder beigebracht wurde, das gibt es nicht. Aber ich glaube, dass es Liebe halt gibt und Liebe, die stark sein kann, auch freundschaftliche Liebe, partnerschaftliche Liebe, Liebe zum Tier. Aber ich glaube nicht immer diese eine, und mit der Person muss ich das alles haben. Ich glaube, wenn wir uns befreundet werden, könnten wir uns das und das lieben, dafür lieben, aber vielleicht für was anderes, das hätte ich mit dem anderen. Und ich glaube, das ist der Trick auch, dass man eben nicht sagt, eine Person muss das alles ausfüllen.
Genau, und das ist ja oft auch, was gelehrt wurde gerade von der vorherigen Generation, der Absolutismus, wie du sagst, eine Person muss alles erfüllen. Das ist vollkommen richtig. Eine Frage würde mich noch interessieren, wo wir vorhin von der Zeit gesprochen haben, irgendwie, die jetzt ganz anders ist, und wollen wir das Internet abschalten und was belästigt uns in dieser Zeit und so. Gibt es denn eine Zeit, in der du gerne leben würdest, lieber als jetzt?
Ja, ich mochte sehr, sehr gerne die 80er Jahre. Die 80er Jahre, da war ich so 6, 7 mit Nena und Milli Vanilli und alles, was da so war, und auch der Style, so wie die Leute rumgelaufen sind, und das Gefühl der 80er Jahre war ein sehr gutes Gefühl, auch wenn ich an Berlin denke, West-Berlin, wo ich mit meinen Eltern manchmal hingefahren bin, der Kuhdamm, Kaffee Wellenstein, Tegel. Ich würde sofort wieder gerne in die 80er. Ich habe alles, wirklich alles an den 80ern geliebt, und vor allem auch wirklich die Musik, die ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck. Ja, die Münchner Freiheit, diese ganzen erste allgemeine Verunsicherung. Ich meine, Falco, das ist alles Peter Alexander, auch Wetten, dass, auch SWR, Paola und Kurt Felix. Ich meine, das war wie eine Umarmung, wenn man da auf dem Sofa abends saß und diese Fernsehsendungen liefen und diese Menschen, man fühlte sich denen einfach nahe, deswegen auf jeden Fall die 80er Jahre. Ja.
Tatsächlich. Wie schöner, für mich wäre es nichts, aber gut, ich freue mich trotzdem, dass du die Zeit genossen hast. Gut, lieber, also ich freue mich sehr, dass du da warst. Herzlichen Dank.
Ja, schade, dass es schon vorbei ist.
Ja, wirklich. Ja. Ich glaube, nee, ich darf.
Darf ich noch eine kleine Sache zum SWR sagen? Ich bin ja super gerne in der Gegend, so Stuttgart, auch Baden-Baden, Karlsruhe. Aber das war ja damals eine Produktion, glaube ich, Verstehen Sie Spaß, vom SWR, ne, mit Paola und Kurt Felix. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Am Ende der Sendung ist immer der Spaßvogel, so computeranimiert, ins Studio reingeflogen, und dann haben die beiden mit dem geredet, Paola und Kurt Felix, und dann ist der losgeflogen in die Stadt, aus der das nächste Mal gesendet wird. Ne? Und ich schwöre dir bei Gott, immer wenn der Spaßvogel losgeflogen ist, bin ich runtergerannt auf unseren Hof, habe mich auf den Hof gestellt, in den dunklen Himmel geschaut und immer drauf gewartet, dass der Spaßvogel endlich mal in Papenburg im Emsland landet.
Wie alt warst du denn dann?
Ja, 6 oder so.
Ach süß.
Ja, nicht mit 18.
Ich hab's mir jetzt
Geil, du bist mit 30 noch rausgerannt, ne?
Genau. Sehr schön. Dann bedanke ich mich nochmal ausführlich bei dir. Vielen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen, dass ich dich treffen durfte. Und wer es nicht aushält, bis zum nächsten Mal, kann mal reinhören in den Podcast 1+1, Freundschaft auf Zeit. Es ist ein Podcast, in dem jeden Monat zwei verschiedene Promis aufeinandertreffen. Es ist eine Dating-Show, ne? Auf Freundschaft mehr. Läuft in der ARD Audiothek und über da, wo es Podcasts gibt. Und ansonsten wieder reinhören bei mir selber, Was für Zeiten, Richtling plus eins. Dann mit Nico Semsrott. Das ist in 2 Wochen. Und ja, bis denn.